Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof.
Hi Martin.
Hallo Walter. Das ging jetzt aber synchron.
Ja, sehr synchronisiert.
Geht es dir gut?
Ich gebe mir Mühe. Und du?
Nun, ja. Der Herr erhält uns. Aber es passieren gerade sehr interessante Dinge. Doch wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir bereit werden.
Ja, unser heutiges Thema lautet Standhaft in der Zeit der Prüfung. Es entstand durch einen Kommentar bzw. eine Frage zu unserer letzten Folge von What's Up Prof. Ich stelle die Frage oder den Kommentar mal auf den Bildschirm und dann können wir ihn besprechen.
Doch bevor wir das machen, sollten wir beten. Und dann möchte ich etwas Organisatorisches ansprechen.
Okay, dann machen wir das so.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammenführst. Danke, dass wir diese Gespräche auch durchführen können. Bitte erleuchte unseren Verstand und segne das Gespräch in Jesu Namen.
Amen. Was ist das Organisatorische, Martin?
Okay, das sind nur ein paar Punkte, die ich für die Leute hervorheben möchte. Denn wir hatten einige Probleme auf unserem YouTube-Kanal, wobei Videos entfernt wurden. Und so möchte ich die Zuschauer daran erinnern, dass wir alternative Plattformen haben. Alle Videos, die auf YouTube gestellt wurden, wurden auch auf die alternativen Plattformen gestellt.
Okay, wie zum Beispiel Rumble.
Oder BitChute. Und dann haben wir auch unseren Server für den Download. All diese Plattformen und die entsprechenden Links befinden sich in der Beschreibung der YouTube-Videos und auch auf unserer Webseite clashofminds.com. Man kann dort alle alternativen Links finden und sogar noch mehr Material zum Downloaden. Dann haben wir noch eine Bekanntmachung. Wir werden vom 17. bis 20. Juli mit einem Outreach-Programm in Irland sein. Wenn jemand mehr Informationen darüber möchte, wird auch dazu eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Sie befindet sich auch in der Videobeschreibung. Man kann also eine E-Mail dorthin schreiben und mehr darüber erfahren.
Martin, das Problem ist, dass einige der Medienmogule entschieden haben, dass sie nicht mehr zensieren werden. Aber das scheint nicht bei den Kanälen angekommen zu sein, die wir auf YouTube haben. Sie glauben, dass man es zensieren muss, wenn etwas gesagt wird, was nicht zum gängigen Narrativ passt.
Ja, ich möchte da nur etwas erwähnen. Das war wegen eines unserer World Course Videos, aber das wird wahrscheinlich noch öfter passieren. Deswegen möchte ich die Leute, die Zuschauer, ermutigen.
Und je strikter sie im Laufe der Zeit noch werden, werden einige der anderen Themen, die jetzt von ihnen noch nicht zensiert werden, auch zensiert werden. Wenn jemand also rausfindet, dass wir plötzlich geschwärzt oder nicht länger da sind, dass der Bildschirm schwarz bleibt, dann klickt doch die Alternativen an. Vielleicht werden sie die auch entfernen, aber wir werden weitermachen, solange es geht.
Dann haben wir immer noch unseren Download-Server. Wenn alles andere versagt, werden wir schauen, wie wir weiter kommunizieren können. Aber bitte gewöhnt euch daran, die Alternativen zu benutzen.
Was, wenn sogar Drohnen nicht fliegen?
Dann haben wir auch interessante Neuigkeiten zu unserem Gesundheitszentrum. Vielleicht magst du dazu etwas erzählen.
Ja, unser Gesundheitszentrum Verity Center ist fertig und schon in Betrieb. Das steht auch auf unserer Website. Man kann dort nachschauen, was gemacht wird. Wir sind sehr glücklich über den Fortschritt. Der Herr schickt Menschen, die diesen Aufenthalt brauchen. Und unsere Schule ist auch schon in Betrieb.
Ja.
Nächsten Monat beginnt der nächste Kurs.
Und er ist schon ausgebucht.
Ja, er ist schon ausgebucht, also
preist den Herrn.
Alles bereit. Das ist ein hektisches Jahr, Martin. Wir haben Evangelisationsreihen, wir haben Zeltversammlungen. Wir müssen einige Male nach Übersee, müssen dann wieder zurück und unsere Folgen von What's Up Prof machen. Dazu andere Vortragsreihen und all die anderen Dinge wie der Unterricht, die auch wieder stattfinden. Der Herr muss uns besondere Vitaminspritzen geben.
Wie wahr. Und wir danken für alle Gebete.
Oh ja, unbedingt.
Ich denke, jetzt können wir anfangen.
Und uns auf die vorliegende Thematik konzentrieren. Lass uns also diesen Kommentar, Querstrich, diese Frage zur letzten Folge von WhatsApp Prof ansehen. Sie lautet: Es war gut und informativ, aber es stellt nicht heraus, was die Leute tun sollten, um in der Trübsalzeit zu überwinden. Das macht die Folge etwas einseitig und zu einer Gruselgeschichte mit wenig bis gar keinem Trost für Gottes Volk. Vielleicht können wir einfach sagen, dass wir über dieses Thema immer wieder gesprochen haben. Und man weiß nie, wer dazukommt und wem der Hintergrund der früheren Folgen fehlt. Wir müssen immer sicherstellen, dass wir niemanden zurücklassen.
Stimmt.
Sondern sie auf die Reise mitnehmen. In Anbetracht dessen, dass wir das auch als ein Mittel zur Evangelisation ansehen, ist es notwendig, dass wir über diese Dinge sprechen, damit die Leute informiert werden können. Das sind eben ihre Fragen. Ich habe auch in der Vergangenheit schon die Frage gestellt und ich stelle sie weiterhin. Wenn Christus das Gesetz erfüllt hat, warum müssen Menschen dann den Sabbat halten? Werden wir beim Sabbat halten durch Werke oder durch Glauben gerettet? Wie stimmt das mit Römer 14, 5 bis 6 überein? Die Anweisungen für die frühen Christen in Apostelgeschichte 15, 28 bis 29 erwähnen das Halten des Sabbats nicht als einen der entscheidenden Punkte für die Gläubigen aus dem Heidentum. Ich hoffe, jemand kann eine angemessene Erklärung dazu geben. Denn das sind wichtige Themen, die nicht übergangen, vermieden oder als eine feindliche Handlung gegen die Kirche angesehen werden sollten. Die Menschen haben durchaus schwierige und wichtige Fragen. Nun, so dachten wir uns, dass wir über diese Dinge nochmals sprechen sollten, Martin. Einfach, um sie ins richtige Verhältnis zu setzen.
Besonders nach dem letzten Video.
Ja.
Denn das war vielleicht ein bisschen einseitig, wegen all der vorherigen, die dazu hinführten, die dazu die Hintergrundinformationen lieferten.
Wenn man aber an diesem Punkt quasi ins kalte Wasser springt, dann könnte man etwas ins Trudeln geraten.
Das ist wahr.
Okay, wie gehen wir ein derartiges Thema an? Die Thematik ist so ausgedehnt, dass man es unmöglich in einer Folge abhandeln kann. Wir überfliegen es also kurz und versuchen, alle Komponenten zu beantworten, die wir darin vorfinden. In der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in der sich die Prophetie vor unseren Augen erfüllt, was ist da die erste Priorität in der Zeit, in der wir leben?
Das hat mit dem eigenen Herzen zu tun.
Okay, ich denke, die erste Priorität ist definitiv eine persönliche Vorbereitung. Man kann nicht an andere weitergeben, was man selbst nicht verinnerlicht hat.
So ist es.
Nicht wahr? Das ist wie ein Lehrer, der versucht, Mathematik zu unterrichten, aber nie Mathematik studiert hat. Das wird ein Desaster werden.
Und wenn man nicht an das glaubt, was man vermitteln möchte, wird es halbherzig sein.
Richtig. Man braucht also eine persönliche Vorbereitung. Ich dachte über die 10 Jungfrauen nach. Die 10 Jungfrauen werden Jungfrauen genannt, weil sie die Wahrheit kennen und bekennen. Stimmt's? Sie sind unbefleckt. Sie kennen die Wahrheit und sie sprechen über die Wahrheit. Die Lampen, die sie tragen, stehen für Gottes Wort, richtig? Und dieses Wort ist ein Licht auf ihrem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist biblisch. Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, den alle als ihren Führer und Lehrer hatten. Alle 10 Jungfrauen. Einige nahmen das Licht auf. Sie hatten es in ihrem Charakter aufgenommen. Und andere hatten diese Arbeit vernachlässigt. Es gibt eine Zeit der Verzögerung. Und Zeiten der Verzögerung können zu Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit führen.
Das ist so wahr.
Das ist doch so, oder? Der Geist wirkt in Übereinstimmung mit dem, wonach der Mensch verlangt. Man muss den Geist wollen.
Ihr wisst doch.
Man kann es nicht einfach studieren, wie man ein Schriftstück oder etwas studiert. Das ist nicht einfach ein Skript, das ist keine Geschichte. Es ist eine Realität. Man weiß vielleicht, was der Geist sagt, aber überführt und verändert er einen auch. Der Geist wirkt also in Übereinstimmung mit dem, wonach der Mensch verlangt. Der Schrei des Herzens muss also so lauten wie in Psalm 51, Vers 12. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem festen Geist in meinem Innern. Und der Psalm Asafs lautet, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Die Frage lautet also, wenn Gott gut gegen die ist, welche reinen Herzens sind, wie bekommen sie dieses reine Herz?
Nur von ihm.
Offensichtlich. Erschaffe mir ein reines Herz. Selbst kann man es nicht.
Erschaffen muss er.
Man kann einem verdreckten Zimmer nicht sagen, reinige dich mal. Das wird nicht passieren.
Mit Sicherheit.
Also muss es jemand sauber machen. Man muss sich einen Besen nehmen und mit dem Kehren anfangen. Und der Einzige, der weiß, was gut ist und was böse ist, das ist Gott.
Ja.
Denn das Herz ist was?
Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig.
Überaus bösartig. Also der Satz, folge deinem Herzen, ist kein sehr gutes Prinzip.
Hollywoods Motto ist nicht sehr gut.
Nein, nein. Okay. Wollen die Menschen dieses reine Herz wirklich, Martin?
Nein.
Hesekiel 33 sagt uns den Zustand von Jungfrauen. Das ist Gottes Volk. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören. Aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Für mich gilt das nicht. Das gilt für diese oder jene Zeit. Das war inspiriert, aber dies war nicht inspiriert. Ich werde entscheiden, was inspiriert war, gemäß meiner Habsucht. Stimmt?
Das ist wahr. Also immer, wenn man etwas davon liest, dass man sich ändern muss, maßt man sich an, dass man selbst entscheiden kann, wann und wo.
Also wenn man über erschaffe mir ein reines Herz spricht, Martin, bedeutet das ein wieder in Einklang mit Gott kommen. Und das reine Herz muss mit der Gerechtigkeit Christi in Verbindung stehen, stimmt's? Also das ist die erste Vorbereitung. Und ich dachte mir, dass wir das rein Interesse halber auch mit dazu nehmen sollten. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Denn sobald jemand etwas erreicht hat, denkt er, er wäre der Größte überhaupt. Also wenn man von Armut betroffen war und man im Lotto gewinnt und Millionär wird, macht einen das automatisch zum Boss über jeden, richtig?
So verhalten sich die Leute.
Das ist ein sehr lästiger Charakterzug einiger dieser Personen. Wir müssen also immer bedenken, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer. Schließt das mich mit ein?
Ja. Tut mir leid, das zu sagen, aber so ist es.
Kannst du es wagen?
Ja.
Schließt es dich mit ein? Okay. Die Behauptung, ohne Sünde zu sein, ist schon an sich ein Beweis, dass der, welcher solche Ansprüche erhebt, weit davon entfernt ist, heilig zu sein.
Das ist schon das erste Zeichen.
Okay. Das ist ein oft missverstandener Punkt.
Ja.
Also zu sagen, dass man sündlos ist, macht einen alles andere als heilig, richtig? Bedeutet das jetzt, dass man mit dem Sündigen fortfahren muss?
Nein, ganz und gar nicht.
Also ich habe eine sündige Natur, aber das bedeutet nicht, dass ich mich ihr unterwerfen muss. Die Leute verstehen diesen Punkt
nicht.
Nein,
denn schau, das ist so eine feine Linie. Denn man muss danach streben. Doch das Problem ist, dass man anfängt, sich damit zu brüsten, sobald man etwas davon erreicht
genau.
hat. Oder man wird selbstgerecht.
Dann braucht man eine Kopfnuss. Weil der Mensch keine echte Vorstellung von der unendlichen Reinheit und Heiligkeit Gottes besitzt oder davon, was aus denen werden muss, die mit seinem Charakter übereinstimmen sollen, weil er weder von der Reinheit und erhabenen Lieblichkeit Jesu noch von der Bosheit und dem Unheil der Sünde einen richtigen Begriff hat. Das ist der Gegensatz dazu. Darum sieht er sich selbst als heilig an. Das heißt, wenn man sagt, dass man heilig ist, dass man heilig geworden ist,
dann hat man es schon verloren.
Genau. Aber Gott kann es sagen. Ihr seid ein heiliges Volk, eine heilige Priesterschaft. Lass es ihn sagen, aber selbst sollte man es nie äußern.
Genau so ist es. Sobald man selbst das sagt, wird es
prahlerisch.
So ist es. Du stellst dich da. Die andere Sache ist die, sobald man es sagt oder glaubt, wird man auch nicht mehr demütig.
Richtig. Wir sagen immer, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber Perfektionismus ist vom Bösen. Je größer die Entfernung zwischen ihm und Christus ist, je unzulänglicher seine Vorstellung von dem Charakter und den Anforderungen Gottes sind, umso gerechter wird er in seinen eigenen Augen erscheinen. Dann kommt man zum pharisäischen Zustand. Es ist also sicherer zuzugeben, dass man ein Sünder ist.
Ja.
Und dass man völlig von Christus abhängig ist, um nicht zu sündigen.
Ja.
Wie wäre es damit?
Unbedingt.
Die in der Heiligen Schrift verordnete Heiligung schließt das ganze Wesen ein. Leib, Seele und Geist. Man kann nicht das eine oder andere auslassen. Man kann nicht sagen, ich werde im Geist heilig sein und dann weiter Unzucht treiben.
Nein.
Das funktioniert nicht, stimmt's?
Nein, das funktioniert nicht.
Paulus betete für die Thessalonicher, dass ihr Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, 23. Ein andermal schrieb er an Gläubige, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Martin, da muss eine Arbeit getan werden, wenn man in Einklang mit Gott sein möchte.
Es muss eine Verwandlung stattfinden.
Okay, Gott gibt diese Anweisungen oft und die Menschen sind sehr gut darin, sie zu ignorieren.
Ja, und sie geben gute Gründe an, warum sie sie ignorieren wollen.
Richtig, nehmen wir beispielsweise Simson. Er sollte ein Nazaräer sein. Er musste sich von alkoholischen Getränken und all diesen Dingen und Unreinheiten fernhalten. Wie viele der Vorschriften brach er?
Doch so einige.
Ziemlich viele. Die Konsequenzen waren sehr gut für ihn, stimmt's?
Es war furchtbar.
Okay. Es forderte einen schrecklichen Tribut von ihm. Und erst als er wirklich blind war, sah er es dann endlich ein? Also das sind alles Lektionen in der Bibel, die wir lernen müssen, Martin. Also die erste Vorbereitung beginnt hier, im eigenen Herz. Die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit und dem Vorbereitungswerk für die Zeit der Trübsal in Verbindung stehen, werden uns klar veranschaulicht. Aber Tausende haben ein Verständnis für diese wichtigen Wahrheiten, als wären sie ihnen nie offenbart worden. Das ist eine sehr traurige Aussage. Satan wacht, um jeden Einfluss von ihnen abzulenken, der sie zur Seligkeit tauglich machen könnte. Dann wird die trübselige Zeit sie unvorbereitet finden. Da wir uns dem Ende der Weltgeschichte nähern, sollten wir den Prophezeiungen über die letzten Tage erhöhte Aufmerksamkeit widmen. Das letzte Buch der Bibel ist voll von Wahrheiten, die man unbedingt kennen muss. Die bedeutsamen Botschaften, die in der Offenbarung eine nach der anderen gegeben worden sind, sollen den ersten Platz im Denken von Gottes Volk einnehmen. Martin, wenn der erste Platz eine Herzensvorbereitung sein soll und der erste Platz ein Studium der Schrift sein soll, wie bringt man diese beiden Dinge zusammen?
Nun, wenn man die Schrift studiert, wird der andere Teil
automatisch kommen.
So sollte es sein, dass es automatisch kommt.
Aber was ist, wenn man die Schrift studiert, um Informationen zu bekommen und das nicht wirklich das Öl enthält, um ins eigene Wesen übersetzt zu werden?
Dann wird man wahrscheinlich leider Teil der schlafenden Jungfrauen sein, die aufwachen und dann kein Öl haben.
Es ist zu spät. Okay, das ist eine Frage von alles oder nichts, stimmt's? Um zu wissen, wo man sich im Strom der Zeit befindet, muss man studieren.
Das ist wahr.
Wenn man weiß, wo man sich im Strom der Zeit befindet, muss man sich selbst die Fragen stellen, bin ich bereit?
Also ist es wichtig, wenn ich das Wesentliche jetzt erfasse, dass es mit Bibelstudium und all dem nicht vollständig ist, wenn man nicht auch die Zeichen der Zeit studiert.
Man muss beides machen. Man kann nicht nur Stühle wärmen. Man muss studieren. Und studieren kann kein anderer für einen machen.
Sicher nicht.
Martin, können wir sagen, dass wir unmöglich Christus behalten können, wenn wir ihn nie besessen haben.
Das ist wahr.
Oder?
Ja, definitiv.
Irgendwie gefällt mir diese Aussage. Es ist nicht genug, die Sachverhalte zu verstehen. Wir müssen auch mit dem Willen Gottes in Einklang kommen. Die Themen sagen uns bloß, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Sie werden einen nicht retten. Man kann der erkenntnisreichste Mensch auf dem Angesicht der Erde und immer noch verloren sein. Stimmt's?
So ist es. Man kann dabei sein und es aus Sensationslust studieren, um jemanden zu schockieren oder es jemanden zu zeigen, aber ohne Herzensveränderung.
Wenn es keine Verwandlung bewirkt, dann liegt ein Problem vor. Wir müssen die Botschaft kennen. Wir müssen wissen, was wir sagen. Wir müssen wissen, warum wir es sagen. Wir müssen wissen, was es für Auswirkungen auf unser eigenes Herz haben sollte. Es ist kein Hammer, um andere damit zu erschlagen. Es ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Um andere zu treffen, aber auch um einen selbst zu treffen. Lass uns also das Wesentliche der ersten Engelsbotschaft ansehen und das daraus resultierende Leben voller Frucht. Denn man gibt die Botschaft nicht gut weiter, wenn es kein zweischneidiges Schwert ist, stimmt's? Also Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt. Das Evangelium verändert sich nie.
Nein, weil auch Gott sich nie verändert.
Aber es muss den Menschen immer wiederholt werden, weil sie es verändern.
Ja, und sie vergessen.
Sie vergessen, dass sie es geändert haben. Und so müssen sie daran erinnert werden, was die Quintessenz des Evangeliums ist. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Da stehen bestimmte Schlüsselworte. Fürchtet Gott. Gericht. Ein Gericht hat immer einen Maßstab im Gericht.
Ja, danach muss gerichtet werden.
Ja, es muss einen Maßstab geben, ansonsten kann man kein Gericht haben. Wenn man nicht weiß, was richtig und was falsch ist, kann man nicht sagen, was richtig und falsch ist.
Stimmt.
Ein Gericht impliziert einen Standard im Gericht. Und fürchtet Gott bedeutet, dass man im Einklang mit dem Maßstab im Gericht ist. So einfach ist das.
So ist es.
Also, wenn wir herausfinden wollen, was es wirklich bedeutet, dann muss man Paralleltexte suchen. Und Prediger 12, Vers 13 liefert ihn uns. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott, da haben wir es. Was mache ich, wenn ich Gott fürchte? Ich halte seine Gebote.
So ist es.
Denn das gilt für alle Menschen. Kann es noch deutlicher sein?
Nein, kann es nicht. Da gibt es keine Verwirrung.
Nein.
Ich liebe daran, dass es in Offenbarung steht. Es nimmt einen also zurück ins Alte Testament und sogar zum ersten Buch Mose. Denn dieser Gott, den man fürchten soll, ist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. So steht es schon in 1. Mose.
Also das ist keine Raketenwissenschaft. Fürchte Gott und komme in Übereinstimmung mit seinem Maßstab im Gericht. Wenn man wissen möchte, was fürchte Gott bedeutet, dann halte seine Gebote.
Und das ist jetzt nicht die Furcht, die man hat, wenn man bei Dunkelheit unterwegs ist. Das ist Ehrfurcht.
Ja.
Deshalb möchte man sie halten.
Es ist nicht so, dass man Angst hat. Es ist aus Ehrfurcht vor Gott und ein Gehorsam gegen einige seiner Forderungen. Warum lachst du?
Nein. Gegen alle.
Ah, ich verstehe. Alle seine Forderungen. Aber weißt du, einige Leute sagen, wir legen zwar ein Bekenntnis dazu ab, aber wir wollen es nicht tun. Nun gut. Es ist Körper, Seele und Geist. Alles muss gereinigt werden. Das ist schon schwer. Das ist nicht einfach. Okay, das ist die Quintessenz der Botschaft. Und diese Botschaft kommt, nachdem die Zeit des Endes angefangen hat.
Okay. Also weil wir ja ein Wiederholungsvideo machen, nur ganz kurz, wann war das?
Die Zeit des Endes beginnt gemäß der Schrift mit dem Ende der 1260 Tage. Das ist die Zeit der päpstlichen Verfolgung, die im Jahre 1798 endete. Dann kam ein intensives Bibelstudium und aus diesem sehr tiefen Bibelstudium heraus entdeckte man die Botschaft vom Heiligtum, die Botschaft von Daniel, die Prophezeiung von den 2300 Tagen. Wenn man das alles studiert, endet das 1844. Danach ging diese Botschaft hinaus. Wir müssen uns das Evangelium wieder betrachten. Denn Erlösung bedeutet Erlösung von der Sünde. Und nicht Erlösung in der Sünde.
Ja.
Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Was ist der Maßstab im Gericht? Das Gesetz ist der Maßstab im Gericht. Was ist die Furcht Gottes? Das zu tun, was er sagt. So einfach ist das.
Die Hauptsumme aller Lehre.
Das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist eine sehr eindeutige Botschaft. Hey Leute, ihr habt euch euer eigenes Evangelium gemacht. Ab damit in die Tonne und schaut euch das wahre Evangelium an.
Gott ist ein Gott des vernünftigen Menschenverstands, wenn ich das so sagen kann.
Ja, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Es ist eine sehr einfache Botschaft. Und die Leute werden immer sagen, ja, wir werden das tun.
Ja, aber sie taten es nicht.
Aber sie werden es nicht tun, richtig? Nun sei es drum. Die Frage, die wir anfangs hatten, war, warum sollten wir den Sabbat halten? Das Gesetz, ist das nicht alles Werke? Eine auf Werke basierende Religion? Wir haben kein Gesetz mehr, stimmt's? Lass uns einfach auf Nummer sicher gehen. Matthäus 5, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. In der Frage hieß es, wenn er es erfüllt hat, warum muss ich es halten? Nun, wenn man Christus nachfolgt, muss man da nicht in seine Fußstapfen treten.
Ja.
Wenn er es erfüllte, anders gesagt, dessen Wesen hielt und es als Vorbild auslebte, sollten wir da nicht seinem Beispiel folgen?
Ja, gewiss.
Oder sollen wir sagen, okay, du hast es gemacht, wir müssen es nicht tun. Du hast mit der Unzucht aufgehört, zum Glück kann ich mit der Unzucht weitermachen.
Das ist nicht einmal logisch. Diese Erfüllung besagt nicht weggenommen oder vernichtet oder losgeworden, sondern es sollte einem genau zeigen, wie man es machen sollte.
Ganz genau. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das Gesetz steht unveränderlich, richtig?
Ja.
Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Einige lesen das jetzt so, nun, das passt schon, ich bin immer noch der Türhüter. Nein.
Nein,
aber wenn man etwas weiterliest, heißt es, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen.
Ja, das bedeutet...
Das bedeutet, du wirst draußen sein, Kumpel.
Es war eine dezente Feststellung, um zu sagen, du wirst nicht dabei sein.
Ja, du wirst nicht dabei sein. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Man hat hier also zwei Klassen. Die eine Klasse sagt, dass man die Gebote nicht halten muss. Und man kann schon eines der geringsten davon brechen. Ihr könnt sie brechen, das ist in Ordnung. Sie werden der Kleinste genannt werden und sie werden gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Aber diejenigen, die lehren, dass man sie halten muss, werden groß genannt werden im Reich der Himmel. So einfach ist das.
Menschen sagen jetzt auch bezüglich der Formulierung, bis alles geschehen ist, in Vers 18 von Matthäus 5, dass Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht.
Oh, und jetzt muss ich nicht mehr gehorsam sein? Also der Teufel wurde wegen Ungehorsam aus dem Himmel geworfen, damit wir mit Ungehorsam in den Himmel zurückkommen können?
Logisch ist das nicht.
Es ergibt keinen Sinn.
Bis alles geschehen ist, weist auf die Zeit hin, wenn alles zu Ende gebracht ist.
Der Preis für die Sünde wurde gezahlt, aber die Sünde wurde nicht ausgelöscht. Wir leben immer noch hier und wir müssen uns nur Nachrichten anschauen, um zu sehen, dass die Sünde immer noch quicklebendig ist.
Also diese Dinge beginnen erst nach der Wiederkunft. Aber das Gesetz wird nicht vergehen.
Nein, denn dann würde man wieder Chaos haben.
Es wird für immer und ewig gehalten werden.
Ja, es ist ein unveränderliches Gesetz. Sprüche 28, Vers 4 lautet, wer das Gesetz verlässt, rühmt den Gottlosen. Wer es aber bewahrt, der bekämpft ihn. Martin, wird es also einen Streit ums Gesetz geben?
Oh, das...
Wenn du dem Gesetz absagst, dann bist du auf der Seite von allen anderen, die dem Gesetz absagen. Aber wenn du das Gesetz hältst, befindest du dich im Krieg.
Ja.
Dann befindest du dich im Krieg. Das Gesetz ist der Streitpunkt. Nun, das Gesetz ist der Streitpunkt. Die Frage lautet ja, ob der Sabbat als Gesetz noch gültig ist. Ich denke, sie ist hier ausreichend beantwortet. Aber lass uns noch ein wenig tiefer eintauchen und sicher gehen. Ich fand es interessant, dass der Ausdruck »Halte die Gebote« in der King James Bibel genau 10-mal vorkommt. Halte die Gebote im Sinn, halte das Gesetz.
Ah, ja.
Es gibt viele Aussagen zum Halten der Gebote, wie seine Gebote oder man muss die Gebote lieben oder etwas abgewandelt. Aber als Formulierung »Halte die Gebote«, Englisch »Keep the Commandments«, kommt es 10-mal vor.
»Keep the Commandments« occurs 10 times.
Das ist sehr interessant.
Sehr spannend. Also dann lesen wir sie doch, alle 10.
Ja.
Und schauen wir, was die Stellen besagen. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und sollt auch nichts davon wegnehmen. Wiederholt Jesus nicht genau das in der vorherigen Aussage?
Nicht ein Buchstabe oder ein einziges Strichlein.
Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Nicht einen Buchstaben oder ein einziges Strichlein wird weggenommen oder hinzugefügt werden. Ist das eine Wiederholung?
Ja.
Damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Oh, aber ist das ja das Alte Testament, Martin, nicht wahr? 5. Mose 6, Vers 17. Haltet genau die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Satzungen, die er dir geboten hat. Die Gebote sind also immer eine Kategorie für sich, und dann gibt es noch andere Dinge, wie Gesetze zur Ernährung und so weiter und so fort. Kapitel 17, Vers 11. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Kapitel 8, Vers 6. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Ist das nicht interessant?
Hier hat man wieder, womit wir angefangen haben. Gott zu fürchten, bedeutet, seine Gebote zu halten.
Mhm. Fürchtet Gott. Das bedeutet, halte seine Gebote. Und das stand im Buch Offenbarung, das ist Neues Testament. 10, Vers 13. Indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete. Sieht so aus, als ob viele Stellen in 5. Mose stehen, stimmt's?
Ja.
Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst.
Erinnerst du dich an die Folge, die wir zur richtungsweisenden seismischen Verschiebung machten? Darin erwähntest du, dass der Herr ihnen immer wieder ihre Geschichte erneut vor Augen führt.
Um sie daran zu erinnern.
Um sie daran zu erinnern, zu den Geboten zurückzukehren.
Das Schlimmste ereignet sich, als der Teufel die Menschheit davon überzeugte, eine Schere zu nehmen und das Alte Testament vom Neuen abzutrennen. Das Alte Testament ist das Evangelium im Typus und das Neue Testament ist das Evangelium in Wahrhaftigkeit. Das eine steht auf dem anderen. Das eine ist die Erfüllung des anderen. Das eine ist nicht die Verneinung des anderen. Dazu steht in Psalm 119, Vers 115, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich will halten die Gebote meines Gottes. Es gibt also offensichtlich die, welche sie halten und diejenigen, die sie nicht halten. Und die sie nicht halten, wie werden sie genannt? Übeltäter.
Ja, und sie wollen auch nicht, dass man selbst sie hält. Deshalb sagt er ihnen, weichet von mir.
Deshalb wird man mit ihnen streiten. Und sie werden wütend sein, weil sie ihr Ding machen wollen. Aber springen wir doch ins Neue Testament. Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Das ist eine sehr interessante Aussage. Dieser Mensch nannte ihn gut. Er sagte, guter Meister. Und Jesus fragte, warum nennst du mich gut? Bedeutet das, dass Jesus nicht gut war?
Nein.
Nein.
Er wollte auf etwas hinaus.
Er wollte ein Argument anbringen. Dann sagte er, niemand ist gut als Gott allein. In Wirklichkeit sagte er ihm, erkennst du, dass ich in Wirklichkeit Gott bin?
Ja.
Das sagt er damit, stimmt's?
Deshalb fragte er ihn das und anerkannte dadurch auch, dass er es tatsächlich war.
Ja.
Denn wir alle wissen, dass das eine rhetorische Frage ist.
Es ist eine Ich-Bin-Aussage. Und aus seinem Mund kommt, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Dann Offenbarung 12, 17, Und der Drache wurde zornig über die Frau mit der Gemeinde und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, mit denen, die in den letzten Tagen leben, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das heißt also, sie haben das Gesamtpaket. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Und wenn man die Geduld der Heiligen haben möchte, dann halte die Gebote Gottes und bewahre den Glauben Jesu. Martin, ist das Gesetz weg?
Leider besteht es.
Die Gebote?
Nein, ich sollte nicht leider sagen, sondern glücklicherweise besteht es, denn es gibt einem auch den Charakter Gottes. Also es hat Bestand.
Okay, Martin, beinhaltet das den Sabbat?
Ja, natürlich.
Fragen wir doch, warum sollte Gott sagen, haltet nur ja meine Sabbate, wenn er das nicht ernst meint?
Diese Frage hätte ich gern von denen beantwortet, die sagen, dass wir ihn nicht halten müssen.
Okay. Rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate. Warum? Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Erschaffe in mir ein reines Herz. Sprachen wir nicht davon?
Ja.
Okay. Wenn man ein reines Herz haben möchte, bedeutet das, dass der Herr einen geheiligt hat. Was ist das Zeichen, dass man anerkennt, dass der Herr einen geheiligt hat?
Man hält seine Gebote und man hält den Sabbat.
Sagt der Vers das nicht? Das sagt er doch.
Hundertprozentig. Es ist wieder gesunder Menschenverstand.
Okay, nun gut. Aber da steht Sabbate. War der Sabbat zeremoniell?
Nein.
Ceremonial? No.
Nein, denn er wurde in den 10 Geboten niedergeschrieben und die anderen Sabbate wurden im Buch des Gesetzes niedergeschrieben, das Mose mit eigener Hand niederschrieb.
Und der Sabbat wurde vor der Sünde eingeführt. Die Zeremonialgesetze gab es erst nach der Sünde.
Richtig, der Sabbat war da und das Gesetz war da. Denn in 6 Tagen erschuf der Herr auch die Menschen und am 7. Tag verbrachte er Zeit mit ihnen. Also der Sabbat und das Eheversprechen wurde in Eden eingeführt und beides übrigens auch gesegnet. Der Sabbat war also niemals zeremoniell. Die zeremoniellen Sabbate wiesen auf den Dienst Christi hin und wurden in ihm erfüllt. Die Frage lautet, hielt Jesus ihn und setzte er ihn wieder an seinen rechtmäßigen Platz?
Dazu sagte er auch, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, um ihn wieder an seinen rechtmäßigen Platz zu setzen.
Die interessante Sache ist die Juden hielten den richtigen Tag, aber sie traten seine Vorschriften mit Füßen.
So ist es.
Sie überhäuften ihn mit Einschränkungen, dass er mehr zu einer Bürde als zu einer Lust wurde, richtig? Und wir müssen den Sabbat eine Lust nennen, den Tag des Herrn ehrenwert, wie es in Jesaja steht. Als das nicht funktionierte, versuchte der Teufel eine neue Taktik und verschob den Tag, sodass es der Tag der Auferstehung wurde. Aber es gibt schon ein Denkmal für die Auferstehung. Es heißt Taufe.
So ist es. Mit Christus sterben und mit ihm auferstehen.
Ja. Frage. Hielt Jesus den Sabbat? Ja.
Ja, natürlich.
Setzte er ihn wieder an seine rechtmäßige Position?
Ja.
Ja. Er befreite ihn von dem Unsinn, der ihn umgab.
Deshalb verbrachte er ja auch sehr viele seiner Heilungen am Sabbattag.
Hielten die Jünger ihn?
Ja.
Hielt die frühe Kirche ihn?
Ja.
War er während der Reformation ein Thema?
Ja, wow.
War er beim Konzil zu Trient ein Thema?
Definitiv.
Hielten einige der Reformatoren ihn?
Ja.
Gut, dann schauen wir uns das doch an.
Was ist mit dem, was manche sagen? Ja, die Jünger und Jesus hielten ihn, weil er ein Jude war.
Weil er ein Jude war? Ja, er hielt ihn, weil er ein Jude war. Aber das Neue Testament nennt auch alle Christen Juden.
Danke.
Gut, werfen wir einen Blick auf den Sabbat durch die Zeit hindurch. Es ist absolut eindeutig, dass die frühe Kirche den Sabbat hielt. Der Sonntag wurde durch die Vermischung von Heidentum und Christentum eingeführt. Konstantin. Aber die Tatsache, dass es Gesetze gab, die das Sabbathalten verboten, bedeutete, dass Menschen den Sabbat hielten, stimmt's?
Ja.
Das liegt auf der Hand. Nun gut, und die Waldenser? Hielten sie den Sabbat?
Ja.
Ja.
Definitiv.
Die Albigenser hielten den Sabbat. Die keltische Kirche hielt den Sabbat. Der Sabbat und die Reformatoren, das ist ein sehr interessanter Punkt, über den wir gleich noch ein wenig sprechen werden. Dann die Siebenten-Tags-Baptisten. Sie entschieden, dass sie den Sabbat halten mussten. Und die Siebenten-Tags-Adventisten. Das ist übrigens die einzige weltweite Bewegung, die Siebenten-Tags-Adventisten, die den Sabbat hält. Während der Reformation gab es Karlstadt oder Andreas Bodenstein, wie sein Name lautete, der aus Karlstadt stammte, sodass er später Karlstadt genannt wurde. Er war der Dekan der Universität in Wittenberg. Anders gesagt war er Martin Luthers Boss.
In other words, he was Martin Luther's boss.
Richtig? Und er und Martin Luther waren sehr wichtige Persönlichkeiten in der Reformation. Und er sagte, hey, sollten wir nicht den Sabbat halten? Aber man ignorierte es. Später kam Oswald Glade, der Mann hier drüben. Er sagte, die Bibel sagt uns, dass wir den Sabbat halten müssen. Da er ein Wiedertäufer war, beschloss man, ihn zu ertränken, weil er mit den Brüdern über das Thema Sabbat stritt.
Because he was contending with the brethren on the issue of the Sabbath.
Nun gut. Dann am Ende wurde das Thema Sabbat beim Konzil zu Trient sehr prominent. Denn das Argument lautete: Halten wir uns an die Tradition oder halten wir uns an die Schrift? Und die protestantische Ansicht war sola scriptura, die Bibel und die Bibel allein. Und die katholische Position lautete, die Bibel im Kontext der Tradition. Das Argument wurde schließlich beigelegt, als das Konzil von Trient das viele Monate lang erörterte, wobei die Protestanten anwesend waren. Und der Erzbischof von Reggio marschierte in dieses Konzil hinein und sagte, ihr Protestanten sagt sola scriptura, aber ihr haltet sola scriptura nicht, weil ihr der Tradition der katholischen Kirche folgt, indem ihr den Sonntag haltet.
Sola scriptura, because you follow the tradition of the Catholic Church by keeping Sunday.
Deshalb seid ihr nicht einmal eine religiöse Bewegung, ihr seid einfach eine Rebellion. Da gab es eine Gelegenheit für sie zu sagen, wisst ihr was, ihr habt recht, wir sollten den Sabbat halten. Aber das taten sie nicht und es war der Anfang des Falls des Protestantismus.
Ja, und ließ sie von da an wieder zu einem Teil von Babylon werden.
Letztlich wuchs das und sie wurden wieder ein Teil von Babylon, weil sie sich weigerten, die Tradition aufzugeben. Vergeblich verehren sie mich, weil sie die Überlieferung der Menschen als Gebote lehren.
Traditions as commandments.
Yeah. So, wann setzte die katholische Kirche den Sonntag ein?
Implement the Sunday.
Wann fing es an, für sie eine Tradition zu werden? Denn das war ja im 16. Jahrhundert das Konzil von Trient.
Das ist richtig. Aber als der Kaiser Konstantin den Sonntag als den Tag des Herrn einführte, als sie das vermischten, fand das im 4. Jahrhundert statt.
In the 4th century.
Als er den heidnischen Sonntag mit dem Christentum vermischte. Er machte Gesetze zum Sonntag. Aber das Konzil zu Laodicea, das einige Jahre später stattfand, dort machte die katholische Kirche ein Anti-Sabbat-Gesetz. Das war im 4. Jahrhundert, als sie den Sonntag in die Kirche brachten, um das Heidentum und das Christentum zu verbinden. Das Konzil von Trient kam zu dem Schluss, dass die Protestanten nur eine Rebellion waren, weil sie sich wegen ihres Haltens des Sonntags nicht an ihr Sola Scriptura hielten. Das Thema war also sehr hervorgehoben. Und deshalb entschieden spätere Bewegungen, die aus dem Protestantismus hervorgingen, wie etwa die Siebenten-Tags-Baptisten, dass sie den Sabbat halten mussten. Das spaltete diese Kirche. Und aus dieser Bewegung kam die Information, dass der Sabbat immer noch bindend war. Und das Bibelstudium bewies es. Und deshalb hielten die Siebenten-Tags-Adventisten, als sie entstanden, den Sabbat. Die Frage lautet, ersetzte Jesus ihn? Gibt es einen Vers, in dem er ihn ersetzte?
replaces it?
Nein.
Nein.
Griffen die Baptisten ihn wieder auf? Die Antwort lautet ja. Wurde er, als nach 1844 Licht auf das Gesetz schien, wieder hervorgehoben? Und falls ja, warum?
Why?
Definitiv.
Nun, die Bibel sagt uns, dass Jesus ins Allerheiligste ging. Wenn man das Buch Offenbarung liest, wandelt er im ersten Teil unter den Leuchtern. Das ist also im Heiligen. Aber später sah er die Bundeslade. Er ist also ins Allerheiligste gegangen. Und Licht schien auf das Gesetz. Wenn Licht auf das Gesetz scheint, scheint es dann nicht auch auf den Sabbat?
Sicher doch, auf alle 10 in der Bundeslade.
Und wenn er, wie die Bibel es sagt, Gottes Siegel ist, sein Zeichen der Autorität, scheint er dann nicht ein bisschen heller als all die anderen?
Es zeigt einem vollständig, welchem Gott oder welchem Wesen, wie du es angesprochen hast, man die Autorität gibt.
Ohne den Sabbat gibt es keine bestimmte Gottheit, die man anbetet.
Stimmt.
Die Frage lautet, befindet sich der Planet diesbezüglich in Rebellion?
Ja.
Okay. Stellt Rebellion Autorität in Frage?
Ja, sicher doch.
Immer, stimmt's?
Immer.
Und wenn dem so ist, ist dann der Sabbat nicht ein perfektes Zeichen des Gehorsams?
Ja.
In unserer Frage ging es ja um Römer 14, 5 bis 6, richtig?
So sollte man die Bibel studieren. Wenn man diese logischen Fragen dargelegt hat, dann geht man hin und liest die schwierigen Verse.
Gut, dann lesen wir doch Römer 14, 5 bis 6. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Ein sehr verwirrender Vers, stimmt's? Nun gut, dann dröseln wir es auf. Zuerst hätte ich eine Frage hierzu. Wo im Sabbatgebot, in den 10 Geboten, ist von Essen und Trinken die Rede?
Nirgends.
Nirgends?
Nein.
Martin, was macht Essen und Trinken hier?
Man muss etwas weiterschauen. Gibt es Gesetze oder irgendetwas, was darüber spricht?
Richtig. Wo finden wir Essen und Trinken? Im Zeremonialgesetz. Denn da gibt es allerlei Opfer und Gaben, Speise- und Trankopfer und so weiter.
Food offerings, etc., etc.
Also Essen und Trinken und das Halten bestimmter Tage als etwas Wichtiges hat nichts mit dem Sabbatgebot zu tun.
Has nothing to do with the Sabbath commandment. So,
womit haben wir es also hier zu tun? Nun, die Juden hatten den Heiden das Evangelium gebracht. Sie waren Heiden und hatten bestimmte Festtage, Feiertage, viele davon.
Heilige Tage.
Ja, heilige Tage. Die Bibel kennt nur einen heiligen Tag, nämlich den Sabbat. Sie kennt keine anderen heiligen Tage. Aber die Heiden hatten viele heilige Tage. Da gab es das Fest der Ishtar, das Osterfest Ishtar. Dann gab es die Feste zur Sonnenwende und dieses und jenes. Das waren alles heilige Tage. Nun kommen diese Heiden in die Kirche, Martin, und sie wundern sich, ob diese Feiertage immer noch wichtig sind. Ja oder nein? Und die Juden, die jetzt zu Christen wurden und sich mit dem Gedanken anfreunden mussten, dass die zeremoniellen Tage ans Kreuz geheftet wurden, mussten sich selbst fragen, muss ich diesen Tag immer noch halten? Oder muss ich ihn nicht mehr halten? Es gab also eine Menge an Konfrontation über die Frage, was ein heiliger Tag ist und was kein heiliger Tag ist. Und einige Leute glaubten, ich werde diesen Tag halten, weil es ein heiliger Tag ist. Wie sagen wir mal das Passafest. Oder ich werde diesen oder jenen anderen Tag halten. Wenn man immer noch überzeugt ist, dann macht man das, weil man denkt, der Herr fordert das. Dann soll es so sein. Wenn man das nicht denkt, dann ist das auch in Ordnung. Sagt Paulus das?
Genau das sagt er.
Genau das sagt er. Er spricht also nicht über den Sabbat.
Nein.
Er spricht über Feiertage. Und heute haben wir nicht sogar in der Kirche Leute, die glauben, dass Weihnachten als Feiertag gehalten werden sollte.
Ja.
Ein Tag der Sonnenwende muss als Feiertag gehalten werden. Wurde Jesus am 25. Dezember geboren oder war es der Geburtstag von Zeus? Und Ishtar? Nun gut. Einige Leute glauben, dass sie es halten müssen und sind dabei sehr hartnäckig. Nun, wenn du darin sehr hartnäckig bist und denkst, dass du dem Herrn damit dienst, dann tu es. Aber wenn ich denke, dass es kein heiliger Tag, sondern ein heidnischer Tag ist, dann lass mich in Ruhe.
So ist es. Das sagt Paulus hier.
Das meint er hier.
Mach es nicht zu einem erlösungsrelevanten Thema.
Mach es nicht zu einer Erlösungsfrage. Es hat damit nichts zu tun. Also diesen Kampf jedes Weihnachten und jedes Ostern auszutragen, ob man diesen Kampf jetzt führen will oder nicht, ist zwecklos, weil er nie verschwinden wird.
Das stimmt.
Aber der Sabbat.
Ah, da braucht es das nicht. Es ist sehr eindeutig.
Es ist sehr eindeutig. Haltet nur ja meine Sabbate.
Da ist es leider erlösungsrelevant.
Ich denke schon, denn es bestimmt, wessen Autorität man sich anschließt.
Nur vielleicht, um es gleich klarzustellen, bevor man mit Steinen nach uns wirft. Wenn man das Sabbat-Thema versteht, dann wird es erlösungsrelevant.
Sicher. Denn wenn man den Sabbat verwirft und im vollen Bewusstsein dessen, was die Schrift dazu sagt und auch warum sie es sagt, den falschen Sabbat akzeptiert, dann wird es erlösungsrelevant.
Und wenn ihre Gesetze anfangen hereinzukommen und das zum Mahlzeichen des Tieres wird, dann wird es das auch.
Richtig. Also Martin, der letzte große Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist das entscheidende Ringen in dem lang anhaltenden Streit über Gottes Gesetz. In Wirklichkeit dreht sich alles darum. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gebührt allen Menschen. Wir sind jetzt im Begriff, diesen Kampf aufzunehmen. Einen Kampf zwischen den Gesetzen der Menschen und den Geboten des Herrn. Zwischen der Religion der Heiligen Schrift und der Religion der Fabeln und Überlieferung. Das ist der Krieg. Es ist kein neuer Krieg.
Nein.
Es ist ein alter Krieg. Er wurde nur auf unterschiedlichen Ebenen ausgetragen. Wir sollten auf die Wegzeichen achten, die uns zeigen, in welcher Zeit wir leben. Wir sollten inständiger denn je beten, dass wir gewappnet sein mögen für die Kämpfe am großen Tag Gottes, wofür er uns vorbereiten möchte. Solche, die sich der Kontrolle Gottes unterstellen, um sich von ihm leiten und führen zu lassen, werden das beständige Stattfinden der Ereignisse verstehen, das nach seiner Anordnung vor sich gehen wird. Inspiriert von dem Geist dessen, der sein Leben für das Leben der Welt dahingab, werden sie nicht länger machtlos dastehen und auf das hinweisen, was sie nicht tun können. Die Himmelsrüstung anlegend, werden sie in den Streit hinausziehen, willig etwas für Gott zu tun und zu wagen, in dem Wissen, dass seine Allmacht ihrem Mangel abhelfen wird. Das ist unsere Pflicht in unserer heutigen Zeit. Das Thema verstehen und dann das Thema verkündigen.
Ja.
Auch wenn der Himmel einstürzt, das ist unsere Pflicht.
Und es auch leben.
Richtig.
Es verinnerlichen.
Die Frage kam, was für eine Hoffnung gibt es da für uns? Tu, was richtig ist und überlasse Gott die Konsequenzen. Während des christlichen Zeitalters hat der Ernstfeind menschlichen Glücks den im vierten Gebot verordneten Sabbat zum Gegenstand seiner besonderen Angriffe gemacht. Martin, wenn man den Sabbat hält, wird man mit jedem in Konflikt geraten, der den Sabbat nicht hält.
Everybody that does not keep the Sabbath.
Das ist wahr. Es ist erstaunlich, wenn einige Argumente lauten, ich kann jeden Tag halten. Dieselbe Person, die einem das sagt, hat immer noch ein Problem mit dir, wenn du den Sabbat am Samstag hältst.
Richtig. Und wenn man 6 Tage die Woche seine ganze Zeit mit ihnen verbringt, aber sich weigert, es am Sabbat zu tun, ist man ein Feind. Wie viele Ehen werden durch solche Argumente zerstört? Satan sagt, ich will Gott entgegenarbeiten. Ich will meinen Nachfolgern Macht verleihen, Gottes Gedenkzeichen, den 7. Tag Sabbat, beiseite zu setzen. So will ich der Welt zeigen, dass der von Gott geheiligte und gesegnete Tag verändert worden ist. Mit welcher Autorität? Weißt du, sogar all die protestantischen Denominationen geben zu, dass es in der Bibel keine Autorität für diese Änderungen gibt. So will ich der Welt zeigen, dass der von Gott geheiligte und gesegnete Tag verändert worden ist. Jener Tag soll nicht im Gedächtnis der Menschen fortleben. Ich will die Erinnerung an ihn austilgen und ihn durch einen Tag ersetzen, der nicht von Gott gebilligt wird, einen Tag, der kein Zeichen zwischen Gott und seinem Volke sein kann. Ich will alle, die diesen Tag annehmen, veranlassen, ihn mit der Heiligkeit zu bekleiden, die Gott auf den siebten Tag gelegt hat. Das ist so ein direkter Angriff auf Gottes Autorität. Durch meinen Statthalter, das ist der Papst, will ich mich selbst verherrlichen. Der erste Tag wird gepriesen werden und die protestantische Welt wird diesen falschen Sabbat als den wahren annehmen. Durch die Missachtung des von Gott eingesetzten Sabbats will ich sein Gesetz verächtlich machen. Die Worte, ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen, sollen meinem Ruhetag zugutekommen. So ist Satans Argumentation, so argumentierte er.
Ja.
Und er ist sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich. Und er verdrehte es genauso, wie es hier gesagt wird. Die Heiligkeit, die für den wahren Sabbat Gottes gedacht war, wird jetzt seinem Sabbat entgegengebracht.
Ja, dem wird die gleiche Heiligkeit verliehen. Nun, Martin, wenn wir in den letzten Tagen leben, müssen wir die Themen wirklich verstehen, richtig? Wenn das einer der Gründe war, die zum Fall Babylons geführt haben, was wirklich früh anfing, wobei Gott sehr langmütig ist, dort beim Konzil zu Trient hatten sie jede Gelegenheit, es zu berichtigen, und sie taten es nicht. Dann kommt die zweite Engelsbotschaft. Die erste sagt, fürchte Gott, und weist damit auch auf die Gebote hin. Und der zweite Engel verkündigt den Fall Babylons. Wir dürfen nicht vergessen, dass Babylon als Königin dasitzt. So sagt es die Bibel. Sie sieht ihren Zustand nicht und kann nicht ihren eigenen Fall verkündigen, weil sie nicht glaubt, dass sie gefallen ist.
Genau, sie glaubt, dass sie immer noch steht.
Ja, sie behauptet, dass sie keine Kinderlosigkeit kennen wird. Also muss jemand anderer ihrer Kinder aus ihren Reihen herausrufen, stimmt's?
So ist es. Sie wird sich selbst nicht so nennen.
Nein, also muss es jemand anders tun. Wird dieser andere jemand beliebt sein?
Nein.
Nein. Also lass uns wiederholen, warum Babylon fiel. Die Bibel gibt uns drei Gründe dafür an. Der erste ist die Lehre. Bete das Tier an. Wenn man das Tier anbetet, dann folgt man seinen Lehren anstatt Gottes Lehren. Das schließt alle ihre falschen Lehren ein. Von der Unsterblichkeit über Fegefeuer bis zur Taufe. Such dir etwas aus. Die Säuglingstaufe. Das ist der erste Punkt. Den falschen Lehren in direktem Widerspruch zu Gottes Wort zu folgen, lässt sie fallen.
Ja, so ist es.
Wird der Sabbat ein Teil davon?
Ja, sicher doch.
Wird die Unsterblichkeit der Seele ein Teil davon?
Ja.
Oder die Verneinung der Versöhnung durch das Fegefeuer?
Ja, dass das Blut nichts bewirkt.
Eine Kirche, die sagt, dass man im Fegefeuer für seine eigenen Sünden bezahlt, wenn man Einklang und Zusammenschluss mit ihr hat, schließt man sich da nicht absichtlich dem Irrtum an?
Definitiv. Wenn man irgendeine protestantische Kirche nimmt, also die meisten, wenn nicht alle, wie viele dieser falschen Lehren des Tiersystems haben sie angenommen?
Ganz viele davon. Ganz viele. Nicht alle.
Nicht alle.
Aber schon eine ist zu viel.
So ist es. Leider ist schon eine zu viel.
Ja, eine ist zu viel. Das ist der erste Punkt. Sie nehmen ihre Lehre an. Das lässt sie fallen. Der zweite ist, dass sie den Staat benutzen, um Menschen zu zwingen, ihren Lehren zu folgen. Das ist Nötigung, Martin. Und das ist die Anbetung des Bildes. Kirche und Staat zusammen. Und der dritte Punkt sind die Kaufleute, die sich anschließen, indem sie das Mahlzeichen erzwingen und empfangen.
So ist es.
Sobald alle diese drei an Ort und Stelle sind, dann sind wir am Ende. Stimmt's? Also erstens die Lehre. Die Kirchen haben die Lehre schon lang angenommen. Die Macht von Kirche und Staat wurde 1798 gebrochen. Die Bibel sagt, es wird ein Bild des Tieres geben. Kirche und Staat wird wieder eingesetzt werden. Das ist eins der Dinge, die geschehen müssen.
So that's one of the things that must happen.
So, bitte erkläre kurz, ob es wahr ist, dass das Bild nicht das Tier selbst ist, sondern alles tun wird, was das Tier fordert.
Richtig, es ist sein Lakai.
Ja.
Also die Bibel sagt uns in Offenbarung Kapitel 13, dass die Vereinigten Staaten im Auftrag des Papsttums, des ersten Tieres, das tun werden, was das Papsttum während des Mittelalters tat. Das heißt, deren Lehren aufzwingen.
So ist es.
Sobald also Kirche und Staat zusammenkommen, wissen wir, dass wir in ernsten Schwierigkeiten stecken. Und sobald die Kaufleute einmal auf den Zug aufspringen und dabei helfen, das Malzeichen des Tieres mit Kaufen und Verkaufen zu erzwingen, indem sie Kaufen und Verkaufen nicht erlauben, dann ist das der entscheidende Moment. Richtig? Dann hat man die volle Katastrophe, Martin. Wenn wir unser letztes Gespräch hernehmen, Kirche und Staat, sind sie dabei, zusammenzukommen?
Oh, definitiv.
Okay, also sie kommen zusammen. Und die Kaufleute?
Oh, die sind schon an Bord.
Handelskriege?
Ja.
Martin, kann man Handelskriege ohne Kaufleute haben?
Nein.
Kann man den Verkauf von Autos verbieten, wenn es keinen Hersteller von Autos gibt?
Nein.
Also muss der Kaufmann an Bord sein. Und der Kaufmann muss ein Handlanger bei der Umsetzung sein.
Oh, sicher doch.
Wenn man also ins Geschäft geht, hat man es dann mit der Regierung oder einem der Kaufleute zu tun?
Einem der Kaufleute.
Und wenn der Kaufmann zu dir sagt, nein, du wirst nicht kaufen, ist er dann an Bord?
Ja.
Richtig, also braucht man alle drei.
Man braucht alle drei.
Man braucht die falsche Lehre, man braucht den Staat, um die Gesetze zu machen, dann hat man das Bild des Tieres. Und dann hat man die Kaufleute, damit sie ihre Rolle spielen.
Ja.
Oligarchen, sind sie an Bord?
Sicher doch.
Definitiv.
Zwingen sie Länder?
Ja.
Nehmen sie Ländern Unterstützung weg?
Ja. Nehmen Unterstützung weg, belegen mit Zöllen.
Also Zölle auf Waren. Wer liefert und verteilt diese Güter?
Die Kaufleute.
Martin, man braucht sie alle drei.
Und wir sind schon sehr stark dort.
Wir sind schon nah dran. Wir müssen dort sein. Lass uns in die Bibel schauen. Wir dürfen es uns nicht nur aus den Daumen, aus den Fingern saugen.
Nein, Daumologie, wie du immer sagst.
Okay, schauen wir uns den ersten Grund, die Lehre, an. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht, das ist die Lehre, ihr Abfall, haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Hier hat man die volle Katastrophe. Offenbarung 14,8. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Warum? Weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat.
Ja.
Sie haben die falschen Lehren geschluckt. Sie glauben an den falschen Sabbat. Sie glauben an all diesen ökumenischen Unsinn. Einheit in Vielfalt.
Und verneinen dabei Christus.
Ja, und verneinen dabei Jesus. Anstatt also biblische Lehre zu lehren, lehren die Kirchen Menschengebote und verbreiten die falschen Lehren Babylons, wie den Zustand der Toten, Dominionismus, das zeitliche Millennium, Futurismus, Spiritismus, alles, was man nur möchte. Dann der zweite Grund. Fangen wir dazu mit der Zeit Christi an. Beim ersten Kommen Christi stellten die Könige der Welt sich gegen ihn.
Ja.
Und so wird es auch beim zweiten Kommen sein.
Sicher doch.
Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Unser Erlöser bat nie darum, dass die weltlichen Mächte seine Wahrheit oder seine Lehre verteidigen sollten.
Nein.
Die Pforten der Hölle würden sie nicht überwinden. Wer würde sie verteidigen? Gott würde sie verteidigen.
So ist es. Er übernimmt es, dafür zu kämpfen.
Es war kein Zwang oder Gewalt nötig. Die Schafe würden seine Stimme hören und nachfolgen. Sie sollten nicht zusammengetrieben oder in Hürden eingepfercht werden. Indem sie sich mit dem Staat identifizieren, haben die Kirchen die Kraft von Gottes Reich verloren. Sie verlassen sich nicht länger auf das Reich Gottes, sie verlassen sich jetzt auf den Staat. Was sagen Sie damit zu Gott?
Sorry, aber wir brauchen dich nicht.
Wir brauchen dich nicht.
Nun, das ist eine sehr furchteinflößende Aussage, die du gerade gemacht hast. Denn wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht kapitulieren, weil wir uns lieber mit dem Staat identifizieren wollen.
Was ist, wenn der Staat Gesetze macht und man es angenehm haben möchte? Und man ebenfalls diese Gesetze erzwingt? Dann wird man Teil einer gewaltsamen Macht, und das zu tun ist eine sehr gefährliche Sache. Denn Gott benutzte diese Macht niemals. In Wirklichkeit verbot er sie.
Ja.
Nun gut, Apostelgeschichte 4,26 sagt uns, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Es wird wieder passieren.
Ja, gewiss.
Gehen wir zum Alten Testament, Psalm 2, Vers 2. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das Gleiche.
Das Gleiche.
Nichts hat sich geändert. Beim zweiten Kommen werden die Herrscher unter dämonischer Führung das Gleiche tun. Wie wissen wir das? Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Sie werden gegen Gott kämpfen. Offenbarung 17, 2 sagt uns, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also es ist das Gleiche. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Hat die Kirche also die Kontrolle?
Ja.
Martin.
Hinter den Kulissen.
Hinter den Kulissen ist sie gegenwärtig. Mit ihren Rittern von Malta. Und ihren jesuitischen Leuten, die alle da sind und ihre Kardinäle wie Dolan, was auch immer. Mit dem Staat. Nun gut, Offenbarung 18,3. Warum? Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Sie sind alle trunken von der falschen Lehre. Die Könige der Erde haben diese Unzucht begangen und die Kaufleute. Alle drei beieinander in korrupter Harmonie.
Deshalb sieht man sie immer und immer wieder zum Vatikan gehen.
Sehen wir uns jetzt die Kaufleute an. Die Kaufleute spielen ihre Rolle im Fall Babylons. Sie sind ein Druckmittel. Wer das Geld kontrolliert, meint, dass er das Denken der anderen kontrolliert. Regierungen und Kaufleute müssen sich in korrupter Harmonie befinden, wenn sie das Gewissen zwingen wollen. Stimmt das?
Das ist richtig.
Martin, worüber wir letztes Mal sprachen, was in der neuen Regierung geschieht, es ist alles da.
Es ist alles da. Mir kam gerade dieser Gedanke, als wir das gelesen haben. Da sind zwei. Einer ist an der Spitze des Landes. Und dann
die Kaufleute.
Ja. Und sie machen an dieser Stelle sehr gemeinsame Sache.
Auf alle Fälle. Schon Hesekiel 27,33 besagt, als deine Waren von den Meeren herkamen, ernährtest du viele Völker. Mit der Menge deiner Reichtümer und mit deinen Tauschwaren hast du die Könige der Erde bereichert. Also, was in Gaza passiert, ist sehr interessant. Es wird vielleicht die neue Riviera, wer weiß. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Diese drei bilden die Schlusshandlung.
Die unheilige Allianz.
Die unheilige Allianz. Was ist also unsere Pflicht in der letzten Zeit, Martin? Mit Gott ins Reine zu kommen und seine Anweisungen zu gehorchen. Geht hinaus aus den Städten. Lebt nicht im Einflussbereich der Städte. Sichert euch Land, wo ihr euer eigenes Gemüse anbauen könnt. Denn die Zeit des Nichtkaufens und Verkaufens wird Realität. Da möchte man vielleicht eine Karotte in seinem Garten haben. Man möchte vielleicht einen Kürbis in seinem Garten haben. Und man möchte vielleicht eine Süßkartoffel und eine Kartoffel in seinem Garten haben. Sodass man etwas zu essen hat, wenn man nicht kaufen und verkaufen kann.
Ja, also einige Grundnahrungsmittel.
Richtig. Wir gehen also auf eine kleine und eine große Trübsalzeit zu. Psalm 27,5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Das ist Jesus. Sollte ich also in Panik ausbrechen wegen der Zeit des Endes?
Nein.
Wer muss wegen der Zeit des Endes in Panik geraten?
Die dagegen sind, der Feind.
Ja, Psalm 37,39. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. und erkennt die, welche auf ihn trauen. Wir sagten das schon zuvor. Zuerst einmal steckt nicht Gottes Volk in der Zeit der Drangsal in Schwierigkeiten, sondern die andere Seite. Es hat den Anschein, als ob es Gottes Volk wäre, weil die Gesetze gegen sie sind.
Und man notleidend und verzweifelt ist.
Ja, und die Kaufleute sind gegen sie. Und auch der Staat ist gegen sie. Und die Kirche ist gegen sie. Und jeder beschimpft einen. Aber in Wirklichkeit stecken sie in Schwierigkeiten. Die Gnadenzeit ist noch nicht zu Ende, wenn wir in der kleinen Trübsalzeit sind.
Stimmt.
Die Plagen fallen noch nicht, aber man hat Unruhe in den Städten und Naturkatastrophen, die sich vervielfältigen. Es wird Feuer geben, es wird Tornados geben, es wird Überschwemmungen geben.
Und Erdbeben.
Der Spiritismus manifestiert sich mit Zeichen und Wundern und sie werden dem Wort Gottes widersprechen. Dazu sollte man sich Roberts und Marlows Sendung zur Unsterblichkeit der Seele ansehen, ob das eine Realität ist oder nicht. Wirtschaftlicher Druck wird auf die ausgeübt, die das Mahlzeichen des Tieres verweigern. 25% Zoll.
Ja.
Nein, 50. Und wenn ihr dabei bleibt, sind es 100.
So ist es.
Wie viel Gebrauch kannst du von deinem Bankkonto machen? 25%? 50?
Nein.
Nein, gar keinen.
Kein, wir nehmen das weg.
Okay.
Nun, das ist eine Realität.
Das ist eine Realität.
Die es wahrscheinlich geben wird.
Geht aus den Städten heraus. Wenn Gott den Weg eröffnet, baut eigenes Gemüse an, verbreitet die Botschaft, die zu einem lauten Ruf anschwellen wird, bevor die Gnadenzeit zu Ende geht. Das ist unsere Aufgabe.
Das ist unser Job.
Und erforsche das eigene Herz.
Sagen wir es doch rundheraus. Das ist jetzt.
Das ist jetzt. Wir sind da.
Wir sind da. Beginnt es jetzt zu tun.
Um wie viel mehr sollen diese Dinge noch zusammenkommen? Es war noch nie so.
Wenn man es jetzt nicht tut, dann wird man, wenn es wirklich schwer wird,
ein Problem haben, ja. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in seiner Barmherzigkeit, Geduld, Freundlichkeit und Wahrheit. Doch seine Gerechtigkeit, wie sie bei der Verurteilung der Schuldigen zum Ausdruck kommt, gehört ebenso zur Herrlichkeit Gottes wie die Bekundung seiner Barmherzigkeit. Die Vergeltung kommt. Und in was für einer wunderbaren Situation ist man doch, auf der Seite sein zu können, die nicht Anteil an der Vergeltung haben wird.
Ja, das ist wichtig. Wessen Vergeltung?
Gott wird sie führen.
Es werden nicht die Menschen sein. Es wird keine Erweckung geben, sodass Menschen das tun.
Nein.
Es wird eine Erweckung zur ursprünglichen Frömmigkeit geben. Aber er wird das Kämpfen übernehmen.
Eine trübselige Zeit, wie sie nie zuvor gewesen ist, wird bald über uns hereinbrechen. Wir werden dann eine Erfahrung bedürfen, die wir jetzt nicht besitzen und die zu erstreben viele zu träge sind. Es geschieht oft, dass die Trübsal in der Vorstellung viel größer erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Dies ist aber nicht der Fall bei den uns vorstehenden entscheidenden Prüfungen. Die lebhafteste Vorstellung kann die Größe der Feuerprobe nicht ermessen. In jener Zeit der Prüfung muss jeder für sich selbst vor Gott stehen. Wenngleich Noah, Daniel und Hiob im Lande wären, so wahr ich lebe, spricht der Herr, würden sie weder Söhne noch Töchter, sondern allein ihre eigene Seele durch ihre Gerechtigkeit erretten. Und es ist er, der sie für gerecht erklärt.
So ist es.
Nicht sie selbst. Suchet den Herrn, all ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tag des Zorns des Herrn. Die Vorbereitung des eigenen Herzens steht an erster Stelle. Die Gesetzesübertretung hat fast ihre Grenze erreicht. Verwirrung erfüllt die Welt und ein großes Entsetzen wird bald über alle Menschen kommen. Wir, die wir die Wahrheit kennen, sollten uns für das bereit machen, was bald mit Übermacht plötzlich über diese Welt hereinbrechen wird. Martin, sind wir da?
Wir hatten einige Überraschungen in jüngster Zukunft.
Ach. Sehr gut gesagt.
In jüngster Vergangenheit. Und sogar das lässt sich nicht mit dem vergleichen, was da noch kommt.
Nein. Was müssen wir also machen? Wir müssen unsere Anstrengungen vermehren, Martin. Wir nähern uns dem großen finalen Konflikt. Jeder Schritt nach vorn muss jetzt mit vermehrter Anstrengung gemacht werden. Denn Satan arbeitet mit aller Macht daran, die Schwierigkeiten auf unserem Weg zu vermehren. Er arbeitet mit aller Verführungskunst zur Ungerechtigkeit, um sich die Seelen der Menschen zu sichern. Ich bin beauftragt, den Dienern des Evangeliums und unseren Missionsärzten zu sagen, geht voran. Das Werk, das zu tun ist, fordert bei jedem Schritt Selbstaufopferung. Aber geht voran. Denn Trägheit können wir jetzt nicht gebrauchen.
Nein, jetzt ist die Zeit, um zu arbeiten.
Also macht man die Herzensvorbereitung und das drängt einen voranzugehen. Nur keine Zeit verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Ende ist nahe. Der Weg zur Ausbreitung der Wahrheit von Ort zu Ort wird bald zur Rechten und zur Linken durch Gefahren eingezäunt sein. Meinen wir, dass der Teufel einem erlauben wird, die Wahrheit zu predigen?
Nun, ich denke, dieser Teil von Ort zu Ort wird bald, nun, ich denke, er ist schon da, nicht erst bald. Wir haben das schon.
Alle nur möglichen Hindernisse wird man den Boten Gottes in den Weg legen, dass sie nicht mehr in der Lage sein werden, das zu tun, was ihnen heute noch möglich ist. Darum sagten wir, wenn der Bildschirm schwarz wird, bitte schaut auf die alternativen Plattformen. Wenn die dunkel bleiben, schaut auf die Website, macht Downloads, tragt die Botschaft nach außen.
Genau, denn wenn alles das rausgenommen wird, sollte jeder Einzelne, nicht, dass es nicht jetzt schon ihre Aufgabe ist, es weitertragen.
Ja, und nicht warten, bis es rausgenommen wird und dann sagen, ups, was ist denn jetzt passiert?
Nein.
Wir müssen uns unserer Aufgabe klar bewusst werden und sie so schnell wie möglich, wie in einem Angriffskrieg, erledigen. Nenne Ross und Reiter.
Und sei in der Offensive und nicht defensiv.
Ich verstehe das schon bei der Frage, wo es hieß, ihr erzählt uns von all diesen Dingen, die da passieren. Aber was ist mit uns? Vertraut auf den Herrn.
So ist es.
Durch die mir von Gott gegebene Erkenntnis weiß ich, dass die Mächte der Finsternis aus dem Abgrund mit ungeheurer Anspannung arbeiten und auf leisen Sohlen naht Satan, um jenen zu schnappen, die schlafen, wie ein Wolf seine Beute packt. Jetzt haben wir die Welt zu warnen. Heute noch können wir ein Werk verrichten. In Kürze wird es schwieriger sein, als wir es uns vorstellen können. Gott möge uns helfen, auf dem Wege des Lichts zu bleiben, mit fest auf Jesus, unseren Führer gerichtetem Blick zu arbeiten und mit Geduld und Ausdauer bis zum Siege vorwärts zu eilen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und dann kommen wir zur großen Trübsalzeit.
Also wir sind jetzt in einer Zeit der Vorbereitung.
Wir sind jetzt in der kleinen Trübsalzeit. Man tut, was man kann, man kommt aus den Städten raus. Man fängt an, sich etwas anzubauen. Und wenn man nicht viel Boden hat, dann besorgt euch Töpfe und Eimer und pflanzt etwas. Man kann Kartoffeln in einem schwarzen Sack anbauen.
So ist es. Auf der Stoop. Wie sagt man das auf Englisch?
Auf der Veranda. Bis dahin ist Gottes Volk dazu bestimmt, aufgerissene Lücken zu schließen und das wieder aufzurichten, was Gott seit alters her zum Schutz bestimmt hatte. Das heißt, um die Lügenzuflucht wegzunehmen. Mächtige Engelwesen warten nur darauf, dass der Herr ihnen befiehlt, sich mit den Gläubigen zu verbinden. Man wird nicht auf sich allein gestellt sein. Der Herr wird eingreifen, wenn die Dinge sich so zuspitzen, dass nur noch eine göttliche Macht den satanischen Kräften, die am Wirken sind, entgegensteuern kann. Wenn es so scheint, dass sein Volk unfähig ist, gegen die Macht Satans zu bestehen und sich in größter Gefahr befindet, wird Gott für sie wirken. Aber des Menschen äußerste Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Schreibt euch das hinter die Ohren.
Ja, daran sollten wir uns klammern.
Richtig. Engel halten noch die Winde des Streites zurück, damit sie nicht blasen, bis die Welt vor dem kommenden Verhängnis gewarnt ist. Aber es zieht ein Sturm zusammen, der drauf und dran ist, über die Erde hereinzubrechen. Und wenn Gott seinen Engeln befiehlt, die Winde loszulassen, wird es ein kriegerisches Schauspiel geben, wie es keine Feder ausmalen kann. Ich kann den Hass in der Presse sehen.
Oh,
ich kann diese Feindseligkeit
doch
sehen, die Galle, die aus dem Mund einiger dieser Leute kommt. Es ist einfach unglaublich.
Unlogische Aussagen. Wenn man sich einige dieser Gespräche ansieht, fällt einem die Kinnlade herunter und man fragt sich, wie kann das sein?
Wie kann man so denken?
Ja, und das wird nur noch schlimmer werden. Und es wird eine Richtung haben, denn jetzt ist es noch nicht so genau auf uns gerichtet. Aber
nein,
das kommt noch.
Oh, sobald der Speer sich einmal auf dein Herz richtet, wollen sie ihn mitten in dich hineinstoßen. Diese Aussage, des Menschen Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit, sollten wir in unsere Gedanken einbrennen. Die Gnadenzeit ist vorbei, wenn die Zeit der großen Trübsal kommt. Gottes Volk geht durch die Angst in Jakob, weil sie nichts mehr tun können. Alles, was sie noch tun können, ist darüber nachzusinnen, bin ich mit Gott im Reinen? Habe ich meine Sünden bekannt?
Ja.
Bin ich dafür bereit?
Jakob hatte dieses Ringen mit Gott. Aber sein Ringen ging nicht um bekannte Sünden. Sein Ringen war, hat Gott meine bekannten Sünden vergeben?
Forgive my confessed sins.
Hat er sie vergeben? Ist mir vergeben? Hatte ich wahre Reue? Es war bei Jakob keine Selbsterhöhung. Bin ich jetzt vollkommen?
No.
Er befahl ihm nicht, er hielt sich an ihn und klammerte sich an ihn, bis er siegte.
Also Reue und Buße gibt es in der kleinen Trübsalzeit.
Ja, in der Zeit der großen Trübsal ist es zu spät, stimmt's? Gottes Volk ist versiegelt. Vergiss das nicht, sie sind versiegelt.
Und was bedeutet das? Kannst du das kurz erklären?
Das bedeutet, dass sie so fest in der Wahrheit gegründet sind, dass sie nicht mehr davon fortgerückt werden können.
Hier im Herzen.
Der Mensch kann nichts mehr tun, um seine Situation zu ändern. Deshalb ist man in der großen Trübsalzeit völlig von Gott abhängig. Und man wird von der Menschheit völlig ausgeschlossen sein.
Es wird eine Zeit großer Konflikte sein. Ein Albtraum.
Dann hängt man an Seilen, bei denen man nicht sieht, wo sie verankert sind.
Ja, sie wurzeln im Glauben.
Alles, was man tun kann, ist, sich auf die Verheißung Gottes zu stützen. Mein Lieblingsvers, der auch auf meinem Schreibtisch steht, damit ich ihn nicht vergesse, ist Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wenn man sich für die Zeit der großen Trübsal vorbereiten möchte, verschwendet man seine Zeit. Diese Vorbereitung muss vorher erfolgt sein. Wenn man dort ankommt und man sich vorbereiten möchte, wird man herausfinden, dass man kein Öl hat.
Leider, jetzt ist die Zeit. Welcher Vers ist das? Heute, wenn ihr seine Stimme hört.
Verhärtet eure Herzen nicht. Martin, lass uns damit aufhören, was hier am Ende geschieht. Jene Stimme erschüttert die Himmel und die Erde. Das ist die Wiederkunft Christi. Es erhebt sich ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solche Erdbeben so groß. Ein Zitat aus der Offenbarung. Der Himmel scheint sich zu öffnen und zu schließen. Die Herrlichkeit vom Thron Gottes blitzt hindurch. Die Berge erbeben gleich einem Rohr im Winde und zerrissene Felsen werden überall hin zerstreut. Es erhebt sich ein Geheul wie von einem heranziehenden Sturm. Das Meer wird aufgewühlt. Man hört das Brüllen des Orkans, dem Schrei der Dämonen gleich, wenn sie sich zur Zerstörung aufmachen. Die ganze Erde hebt und senkt sich wie die Wogen des Meeres. Ihre Oberfläche bricht auf, selbst ihre Grundfesten scheinen zu weichen. Bergketten versinken, bewohnte Inseln verschwinden. Die Seehäfen, die an Lasterhaftigkeit Sodom gleich geworden sind, werden von den stürmischen Wassern verschlungen. Das sind Zitate aus Jeremia und von all diesen biblischen Propheten. Babylon, der Großen, wird gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. Große Hagelsteine, schwer wie ein Zentner, vollbringen ihr Zerstörungswerk. Hier wird die Offenbarung zitiert. Die stolzesten Städte der Erde werden vernichtet. Die herrlichsten Paläste, an die die Großen der Welt ihre Reichtümer verschwendet haben, um sich selbst zu verherrlichen, zerfallen vor ihren Augen. Gefängnismauern stürzen zusammen und Gottes Volk, das um seines Glaubens willen gefangen gehalten worden war, wird frei. Du könntest also im Gefängnis enden, Martin. Du könntest in einer Todeszelle enden. Gott wird sich darum kümmern. Es ist nicht länger dein Problem. Das ist unser letztes Zitat. Wenn diese Untersuchung beendet ist, wenn die Fälle derer, die sich von jeher als Nachfolger Christi bekannt haben, geprüft und entschieden worden sind, dann und nicht eher wird die Prüfungszeit zu Ende gehen und die Gnadentür geschlossen werden. Somit führt uns der kurze Satz, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen, durch den letzten Dienst Christi bis zur Vollendung des großen Erlösungswerkes. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was passieren wird. Nun, es gibt dazu viele, sehr viele Aussagen. Ich habe hier ein kleines Buch mit dem Titel »Die Krise vor uns«. Es ist eine Zusammenstellung von Robert Olson. Wenn man es einfach durchliest, kann man schon hunderte von Aussagen haben, nur zu der Krise vor uns. Und in allen gibt es so viel Ermutigung und so viele Warnungen. Wir haben es nur angerissen, aber darum geht es. Der Streitpunkt wird Gehorsam und die Gebote sein. Das Wort Gottes oder die Tradition.
So ist es.
Darum geht's.
Ich kann die Leser nur ermutigen. Wir haben Maranatha, das erscheint jeden Tag als Andacht. Und in Maranatha steckt viel darüber, wie man bereit wird.
Wie man bereit wird. Also wir versuchen, die Botschaft hinauszutragen, die Menschen zu warnen, zu erklären, worum es geht, wie wir uns vorbereiten. Wie du sagtest, wir haben tägliche Andachten. Wir haben viele Sprecher, die regelmäßig ihre Botschaften bringen. Wir versuchen also alles zu tun, was wir nur können. Aber wenn die Menschen draußen dabei nicht zu Mitarbeitern werden, könnten wir herausfinden, dass wir nicht so viele erreicht haben, wie wir sollten. Und das wäre eine Katastrophe. Also macht bitte auch mit. Werdet in eigenem Namen Missionar. Wenn ihr keine Werkzeuge dafür habt, nutzt die, die zur Verfügung gestellt werden. Nicht nur von diesem Missionswerk, sondern auch von anderen Missionswerken. Und verbreitet sie wie die Blätter im Herbst. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit.
Amen.
Lass uns beten.
Danke.
Himmlischer Vater, in was für einer besonderen Zeit wir doch leben, zu sehen, dass sich das Bild des Tieres bildet. Falsche Lehren haben ihre Arbeit getan. Die Könige werden benutzt, um sie zu erzwingen, und die Kaufleute springen ebenfalls auf. Eine Zeit, wie sie nie zuvor war, steht uns bevor. Gib uns Weisheit, gib uns Stärke. Gib uns deinen Geist. In Jesu Namen. Amen.